Also er hat die beste Trefferquote von allen Vorhersagern, bis hin zu, dass er faktisch das iPhone vorhergesagt hat. Und das Ganze endet durch ein kosmisches Ereignis. Also irgendetwas, was quasi alle Menschen dann auch am Himmel sehen. Komet, Gott, frag mich nicht.
Weil Zukunft ist ja veränderlich, ne? Dass sich auch Zeitlinien verändern. Und es ja immer verschiedene Varianten einer Zukunftsmöglichkeit gibt.
Also möglicherweise, wenn es so eine Situation gäbe, dann gibt es die Leute, die fliehen können und die Leute, die fliehen müssen.
Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Bodo Schiffmann. Hallo Bodo, herzlich willkommen.
Ja, hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir waren ja Jahre dran, dich zu bekommen und jetzt hat es endlich funktioniert. Sehr, sehr schön. Sehr viele kennen dich ja auch als sehr engagierten Arzt aus der Corona-Zeit und wissen aber vielleicht nicht, dass du dich auch mit anderen Themen beschäftigst. Und du hast ja auch einige Bücher zu sehr spannenden Themen geschrieben. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Prophezeiung und Dritten Weltkrieg auseinandersetzen. Da hast du nämlich auch ein Buch zugeschrieben und hast auch dazu recherchiert, ne?
Ja, zum Thema Prophezeiung habe ich Sendungen gemacht. Mache jetzt auch demnächst noch eine, die heißt Illmayer Revolution. Die weiß jetzt nicht, wann du es ausstrahlst. Also insofern, die kommt von jetzt aus gesehen am kommenden Freitag, den 28. bei mir im Kanal. Und dieses Irlmeier ist ein Brunnenbauer aus Freilassing, der zur Zeit des Zweiten Weltkrieges gelebt hat und der seherische Fähigkeiten besitzt. Und ich bin irgendwann mal auf ihn hingewiesen worden, habe das erst alles für Spinnerei gehalten und habe dann doch irgendwann angefangen, Bücher darüber zu lesen. Es gibt sehr gute Bücher von einem Autor, der heißt Stefan Berndt. Mhm. Und der hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Die beiden besten sind meiner Meinung nach Alois Irlmeier, Ein Mann sagt, was er sieht. Und das zweite Buch ist Refugium. Und er hat, wie gesagt, noch deutlich mehr Bücher geschrieben, hat jetzt auch ein neues, was er, ich glaube, jetzt auch schon rausgekommen ist. Kann man wirklich sehr empfehlen. Der ist da sehr tief drin. Was hat er gemacht? Er hat Aussagen von vielen verschiedenen Propheten gesammelt, die für den europäischen Raum Vorhersagen getroffen haben und hat die in eine Datenbank geknallt, hat dann in dieser Datenbank geguckt, inwiefern stimmen Vorhersagen überein und dann hat er geschaut, wie gut ist eigentlich die Trefferwahrscheinlichkeit von den Jungs und Mädels, die das gemacht haben. Mhm. Und Alois Irlmeier hat eine Trefferquote, die ist sehr beachtlich, weil er dürfte der einzige Wahrsager sein, der wegen Wahrsagerei vor Gericht stand.
Ah, okay.
Und gewonnen hat.
Mhm. Mhm.
Das heißt, er wurde, hat vielen Menschen geholfen, indem sie nach dem Krieg gefragt haben, was ist mit meinem Angehörigen? Dann hat man ihm ein Bild gezeigt, dann hat er drauf geschaut und dann konnte er so sagen, ob derjenige noch lebt, wenn er gestorben ist, wo er gestorben ist, was da passiert ist und ähnliches und hat da wohl ganz beachtliche Treffer gelandet. Auch während der Kriegszeiten hat er in seinem Ort quasi vorhergesagt, welche Häuser von Bomben getroffen werden. Und die bekannteste Vorhersage ist, dass in dem Bunker dieses Ortes, dass er gesagt hatte, die Leute sollen nicht in die Mitte gehen, was eigentlich der sicherste Teil des Bunkers ist, sondern an den Rand. Und alle, die sich an seine Vorhersage gehalten haben, haben das Ganze überlebt, weil just diese Bombe, kurz bevor er das gesagt hat, hat exakt die Mitte des Bunkers getroffen und hat also alle erwischt, die in der Mitte waren. Mhm. Und er wurde also, weil das manchen Leuten, insbesondere auch kirchlich, dann nicht gefallen hat, dass hier jemand ist, der einfach irgendwelche Vorhersagen trifft, wurde er angezeigt. Und zwar wegen, ach, wie hat man das genannt, Scharlatanerie oder sowas. Mhm. Und er stand in München vor Gericht. Und
wann war das, Bodo?
Ach, da würde ich jetzt lügen.
Okay.
Es war nach dem Krieg, müsste ich jetzt selbst im Buch nachschauen.
War das nach dem Ersten oder nach dem Zweiten Weltkrieg?
Zweiten.
Nach dem Zweiten, okay.
Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und auf jeden Fall hat dann dieser Richter gesagt, naja, okay, also wenn du Wahrsager bist, dann sag mir doch mal, was meine Frau macht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, okay, deine Frau sitzt gerade am Kaffeetisch mit einem Mann, trägt das und das Kleid und trinkt gerade Kaffee und isst Kuchen. Daraufhin hat der Richter seinen Gerichtsdiener zu sich nach Hause geschickt und hat seine Frau in Flagranti erwischt, die dort mit ihrem entsprechenden damaligen Gesellen gesessen hat und Kaffee getrunken hat in dem beschriebenen Kleid und daraufhin wurde er quasi freigesprochen. Mhm. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Dieses Urteil ist auch dann abfotografiert, kann man sich auch immer noch in diesem Gericht dort anschauen und ist also eine verbriefte Geschichte. Und dieser Alois Irlmeier hat viele Vorhersagen getroffen. Unter anderem hat er Vorhersagen getätigt zu einem bevorstehenden Dritten Weltkrieg. Und die hat allerdings versäumt, das entsprechende Jahr mit anzugeben. Und er hat auch nur vage Andeutungen gemacht, wann das Ganze stattfindet. Warum? Weil er in Bildern Sachen gesehen hat. Das heißt, er hat ganz einfach diese Vorhersagen gesehen wie ein Kinofilm und hat dann zum Beispiel beschrieben, dass zu den Zeiten, wo das ist, das Korn hoch am Halm steht und dass dann der Russe über Nacht kommt und in die Wirtshäuser reinschaut und dass das Ganze nach einer Friedenskonferenz passiert und viele andere Sachen. Das hat, wie gesagt, Stefan Bern zusammen gesammelt. Mhm. Und in diesem Zusammenhang, ja, sind diese Prophezeiungen entstanden. Später bin ich noch über einen anderen gestolpert, ebenfalls aus dem Bayerischen, ungefähr 100 Jahre vorher, ein Herr Mühljassel, über den habe ich auch eine Sendung gemacht, der Matthias von der Mühle, also Namensvetter von dir. Mhm. Und dieser Matthias von der Mühle, der hat ebenfalls ähnliche Vorhersagen getroffen wie der Herr Irlmeier. Auch der hat also gesehen, dass ein Angriff von Russland auf Deutschland erfolgt und dass es viele Tote gibt. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Es gibt noch eine Nonne, die das gesagt hat und viele andere auch. Nun ist es bei Irlmeier so, dass er relativ konkret war. Er hat gesagt, zuerst kommt eine große Zahl Fremde ins Land. Und dann hat er gesagt, dass die Sitten immer mehr verloren gehen und dass es also eine Sittenverderbnis wie noch nie gibt. Also da in dem Moment denke ich zum Beispiel an Wokeismus, andere denken an etwas anderes. Mhm. Das Geld verliert mehr und mehr an Sinn, an Wert und hat also vieles von dem, was wir heute sehen, bildhaft sehr, sehr gut beschrieben. Mhm. Ich hatte dann vor kurzem eine Sendung gemacht, als es hieß, dass diese Friedensverhandlung eventuell stattfindet. Das war, als dieser Waffenstillstand oder Nicht-Waffenstillstand mit Israel vereinbart wurde, unter der Leitung von Donald Trump, weil eine seiner Prophezeiungen hieß, alles ruft schon Frieden und Shalom. Mhm. Und dass er Shalom extra genommen hat, würde ich jetzt mal auf Israel entsprechend münzen. Und er hat viele Sachen beschrieben. Er hat also beschrieben, dass sich Kriegsschiffe im Mittelmeer gegenüberstehen, dass es einen Konflikt im Nahen Osten gibt. Er hat israelischen Krieg beschrieben. Also er hat ganz viele Sachen, die wir im Moment sehen, dass du quasi hinter seinen Hauptvorhersagen immer so ein grünes Häkchen machen kannst. Und dann kannst du sagen, okay, check, check, check. Das war der Grund, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und mein nächstes Thema werden die Prophezeiungen sein, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind, die faktisch noch fehlen. Gebe es mal einen Teaser zu dem, was ich am Freitag meinen Zuschauern erzählen werde, dass nämlich er eigentlich von Revolutionen vorher gesprochen hat. Kurz bevor es dann am Ende auch zu diesen Angriffen kommt, kommt es wohl intern zu Unruhen. Frankreich haben wir das schon gesehen. In Italien haben wir das zeitweise auch gesehen. Er hat zum Beispiel gesagt, die Stadt mit dem eisernen Turm brennt, aber es sind nicht Armeen, sondern es sind die Leute selbst, die es in Brand setzen. Und er sieht aber auch in Deutschland eine, wie auch immer geartete Revolution gehe ich nicht davon aus, dass er in seinen Vorhersagen eine friedliche Querdenken-Demonstration am 1.8.2020 gemeint hat. Das macht für mich keinen Sinn, sondern es muss was anderes sein oder passieren. Und dann kann man sich auch zum Beispiel überlegen, was das Ganze ist.
Mhm. Sagt er denn konkret einen dritten Weltkrieg voraus?
Ja. Er sagt ihn mehrfach voraus, er wurde mehrfach gefragt, ob er das immer noch sieht und er hat gesagt, ja, ich sehe es sogar jetzt noch deutlicher. Er konnte sich aber nicht aufs Jahr festlegen, er hat nur gesagt, es wird der dritte Hochgestellte, wir wissen leider nicht, wer die ersten zwei Hochgestellten sind, wird bei Friedensverhandlungen dort, wo die Sonne aufgeht, von Freilassing aus gesehen, sterben und zwar durch zwei Attentäter. Und wenn das ist, dann musst du laufen und die Beine in die Hand nehmen, sagt er, weil kurz danach geht's also los, dass ein Überraschungsangriff erfolgt in drei Keilen von Russland aus Richtung Deutschland. Und er beschreibt dann auch, dass hinter diesen Keilen auf einmal ein gelber Todesstreifen entsteht durch irgendwelche, was auch immer, Vögel, Drohnen, wie auch immer, die möglicherweise hier ein Gift streuen. Das könnte ich mir strategisch gut vorstellen, damit Russland sicherstellt, dass ihnen niemand in den Rücken fällt. Könnte aber auch sein, dass man damit irgendwelche russischen Vormarsche stoppt. Sei es drum, es soll wohl eine Art nicht mehr passierbarer Streifen entstehen. Und er sagt unter anderem auch voraus, dass England, also die stolze Insel, faktisch vollständig im Meer versinkt durch einen Tsunami und vorher fliegt Akastel ins Meer, also eine Bombe erzeugt einen Tsunami. Dieser Tsunami macht diese Insel faktisch dann dem Erdboden gleich. Strategisch, wie gesagt, ebenfalls extrem nachvollziehbar als Atommacht und als jemand, der, sag jetzt mal, in dem Ukraine-Konflikt keine sehr rühmliche Rolle eingenommen hat bisher. Weil sämtliche Friedensbemühungen wurden eigentlich sams und sonders primär durch die Engländer immer wieder torpediert. Also es wäre jetzt durchaus vorstellbar, wenn du es in die heutige Zeit machst, dass sie sagen, okay, und England haben wir keine Lust, die wollen auch quasi Raketensysteme von sich aus leiten oder ihre eigenen Waffen einsetzen. Wenn du das, da musst du quasi das ganze Land ausschalten, damit du nicht auf einzelne Stützpunkte gehen musst. Also es ist meiner Ansicht nach ein strategisch nachvollziehbares Szenario.
Mhm. Und hältst du es auch in der heutigen Zeit für logisch? Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, dass sich die, weil Zukunft ist ja veränderlich, ne, dass sich auch Zeitlinien verändern und es ja immer verschiedene Varianten einer Zukunftsmöglichkeit gibt. Und zum Beispiel, dass eben zwischen Russland und Deutschland, also es sind ja Länder dazwischen, ne, also die auch erstmal überwunden werden müssten, also wenn man jetzt dieser Prophezeiung jetzt glauben würde. Also wie siehst du das?
Man muss sich die Wiederholung der Geschichte ein bisschen auch überlegen. Also es ist die große Frage, ob sich Polen tatsächlich Europa anschließen würde oder oder Russland anschließen würde. Also Russland kommt mehr und mehr in die Situation, dass sie nicht zu lange warten können, wenn sie wirklich was tun wollen. Also sie bekommen immer mehr Kriegsmaterial direkt um ihr Land herum gepflanzt und bekommen immer mehr Drohgebärden. Und Deutschland ist dabei, zur stärksten Rüstungsmacht zu werden, zur stärksten Armee in Europa. Das hatten wir schon mal. Mhm. Und als die stärkste Armee in Europa waren, da haben sie nicht zuerst Russland angegriffen, wenn sich die Polen da richtig erinnern. Das heißt, ob jetzt in letzter Konsequenz, wenn Verbündete von Russland quasi sich zusammen mit irgendwelchen Regierungschefs setzen und sagen, pass mal auf, so und so sieht's aus, China ist dabei, wir sind's auch und Korea auch, Nordkorea, welche Seite stehst du? Wir wollen das nur für unsere weitere Planung wissen. Ja, dann würde ich sagen, gibt es durchaus die strategische Möglichkeit, dass Länder ihre Aussagen, die sie jetzt tätigen, dass die am Ende nicht standhalten. Was Deutschland im Moment macht, ist tatsächlich ja gegen jedweden Vertrag, 2+4 Vertrag und so weiter und so fort. Das heißt, Deutschland überschreitet hier jede Grenze des guten Geschmacks. Man weiß ja auch bis heute nicht, was man tatsächlich Russland wirklich vorwirft. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, wie sehe ich das, Geschichte sich zu ändern? Ja, das versuche ich jetzt seit 2020 nonstop und ich höre nicht damit auf. Also ich habe gerne Unrecht und ich strafe Irlmaier gerne Lügen. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der sein ganzes Leben versucht hat, anderen einen Schritt voraus zu sein. Das habe ich recht erfolgreich bei der Bustour und anderen Geschichten gemacht oder auch, dass ich meine Praxisserver aus der Praxis raus hatte, bevor eine Polizei kam, um meine Patientendaten zu schützen. Also ich versuche immer, und das habe ich auch hier, also auch in Tansania, wo ich bin, ich habe immer meinen Plan B und meinen Plan C und die sind auch parat und ich weiß, was ich in dem Moment tun muss, wenn ich das tun muss, weil es persönlich beruhigend ist. Ich bin einfach jemand, der gerne strategische Sicht auf die Welt hat.
Ja, gibt es denn auch bei Irlmaier Prophezeiungen, die nicht eingetroffen sind oder die er falsch vorhergesagt hat? Also hast du da mal drauf geschaut?
Ich habe da drauf geschaut. Wie gesagt, insgesamt hat es der Stefan Bernd gut gemacht. Also er hat die beste Trefferquote von allen Vorhersagern bis hin zu, dass er faktisch das iPhone vorhergesagt hat. Mhm. Die Leute spielen mit einer Zumba-Schachtel und die Zumba-Schachtel ist eine Zigarren- oder Zigaretten-Etui, was genauso aussieht wie ein iPhone. Mhm. Und sie spielen damit und sie reden miteinander und sonstiges. Also er hat tatsächlich das quasi vorgemacht. Er hat eine erschreckende Trefferquote bis hin zu bei Kriminalfällen, wo man ihn mit hinzugezogen hat, wo er auf einem Bild quasi den Mörder und den Nichtmörder festgestellt hat und hat gesagt, der war es und der war es dann auch und sonstige Sachen. Also seine Trefferquote ist schon extrem auffällig. Natürlich wird es diese Sachen geben, aber genau wie das Gericht, seine Trefferquote spricht für sich.
Ja, okay. Wie siehst du denn die aktuellen Friedensverhandlungen? Also Trump hat ja einen Vorschlag gebracht, der, also wo Putin ja grundsätzlich gesagt hat, dass sie offen dafür sind, Und dann kam ja EU und hat...
England.
Was sagst du?
Und England.
Und England. Und haben ja praktisch Gegenforderungen aufgestellt, die ja einfach für Russland gar nicht funktionieren würden. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, aber was ist deine persönliche Einschätzung dazu?
Krieg ist ein Geschäftsmodell und gerade Amerika profitiert extrem davon. Donald Trump zieht im Moment von Land zu Land und ist ganz stolz, wem er wie viele Rüstungsgüter verkauft hat. Hat jemand ein wirkliches Interesse daran? Du hast ein Interesse daran, dass möglichst viel kaputt geht. Du hast ein Interesse daran, dass du den Leuten anschließend Kredite gibst, wie beim Marshallplan oder beim Land Lease Act oder bei anderen Geschichten, damit die Leute dann anschließend wieder Schulden bei dir haben und du als Amerikaner durch die Rüstungsindustrie wieder in Richtung Vollbeschäftigung gehen kannst und dann anschließend dich wieder ausruhen kannst und die nächsten Jahrzehnte von den Leuten deine entsprechenden Kredite zurückzahlen lassen kannst. Da drin ist Amerika ganz gut. Das machen sie seit dem Ersten Weltkrieg extrem erfolgreich. Und ich muss sagen, das ist alles ein Spiel. Also das, was wir hier sehen und wenn man sich den Friedensvertrag anguckt, dann finde ich ihn persönlich schon mal in keiner Weise irgendwie akzeptabel, weil es die Führer dieser Nationen von jeder Verantwortung entbindet. Davon sollte man eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg weggekommen sein. Das war ja eigentlich der Grund für die Nürnberger Tribunale, dass man gesagt hat, dass es auch so sein muss, dass diejenigen, die am Ende, also nicht wie es früher immer war, dann quasi wie Napoleon auf die Insel Elba geschickt wird und dort ein schönes Leben hat, sondern dass man dann hier irgendwo hingehen muss und muss sagen, man muss auch die Leute, die da verantwortet haben, dass viele Millionen Menschen einfach gestorben sind, dass viele Familien zerstört wurden, dass man die auch zur Verantwortung zieht. Also allein dieser Vorschlag ist ja nur ein Vorschlag, der dazu dient, dass nach Motto, tu mir nichts, ich tu dir auch nichts. So kommen wir nicht weiter. Das ist kein Frieden. Auch ein Donald Trump, der quasi ohne Vorwarnung Somalia bebombt oder den Iran bebombt oder ähnliches. So kann es nicht laufen. Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist doch kein Frieden. Weil welchen Frieden sollen die vielen Opfer auf den Soldatenfriedhöfen und die entsprechenden Leute haben, wenn du danach sagst, ach, jetzt ist doch alles wieder gut, trinken wir ein bisschen Wodka zusammen, alles prima, ist nichts passiert. Doch, ist viel passiert. Sowas ist kein Frieden. Deswegen ist das für mich... Das Ganze ist sowieso eine Show, also was wir hier sehen, wir haben es jetzt, ich meine, Israel ist so ein Paradebeispiel dafür, da ist die Tinte unterm Papier nicht trocken und dann wird wieder irgendwelche Angriffe geflogen, weil angeblich wieder irgendwelche Leute sich in irgendwelchen Tunneln aufhalten, das ist einfach nur noch lächerlich. Ja. Und wir müssen aus diesem Showgehabe müssen wir raus und in der Richtung sagt Irmayr auch was Interessantes. Übrigens genauso wie fast alle Prophezeiungen, die ich gesehen habe. Dieser Krieg, dieser dritte Weltkrieg, der wird extrem kurz. Es wird aber kein Atomkrieg. Also danach gibt es ein schönes Leben. Es gibt quasi genau wie in der Offenbarung des Johannes oder wie bei Jesaja 24 in der Bibel oder ähnliches, es gibt ein Happy End. Und dieses Happy End, dieser Krieg endet nach kurzer Zeit. Das können 3 Tage, 3 Wochen oder 3 Monate sein, aber nicht 3 Jahre. Und das Ganze endet durch ein kosmisches Ereignis. Also irgendetwas, was quasi alle Menschen dann auch am Himmel sehen. Komet, Gott, frag mich nicht. Auf jeden Fall gibt es keine Friedensverhandlungen. Es gibt auch keinen Gewinner, es gibt keinen Verlierer, sondern die Leute sind anschließend faktisch regierungslos, was dazu führt, dass sie sich in Frankreich und in Bayern wieder auf die glorreiche Idee kommen, einen König zu krönen. Manche lernen es nie. Das heißt, wir haben aber von anderen Bereichen von Deutschland zum Beispiel, die nicht geschädigt werden, keine Aussage. Also es ist keine Aussage über einen hessischen König getroffen worden oder über einen saarländischen König oder was weiß ich. Also hier wird sich auf alle Fälle etwas verändern und es wird auch Amerika mit treffen in diesem Konflikt. Aber es endet abrupt und ein dritter Weltkrieg bei den Szenarien, die dort beschrieben wurden, würde genau wie wir in der Ukraine sehen, wo es schon lange klar ist, dass es niemals einen ukrainischen Gewinner geben kann, das ist auch völlig logisch, wird er trotzdem künstlich in die Länge gezogen und das werden wir auch dabei sehen. Also es endet irgendwie göttlich.
Und dieser, wenn wir schon dabei sind, da ein bisschen tiefer reinzugehen, was sagt er über diesen Krieg selbst aus, über diesen dritten Weltkrieg?
Der Krieg wird so sein, dass verschiedene Städte quasi vernichtet werden, wo er sich nicht näher dazu ausruft. Und zwar ist das unter anderem Wiesbaden bzw. Frankfurt. macht strategisch extrem viel Sinn. Wiesbaden ist eine der Haupt-NATO-Schaltzentralen. Frankfurt stehen die meisten Rechensysteme rum. Also um dir einen strategischen Vorteil zu holen, macht es Sinn, eine Oreschnik auf solche Gebiete zu schmeißen. Er sagt, dass alles, was westlich vom Rhein ist, eigentlich kein Problem hat. Also wenn du in Hockenheim bist zum Beispiel, dann hast du ein Problem. Wenn du aber über die Brücke bis Speyer schaffst, dann wirst du kein Problem haben. Also es ist hier und auch diese magische Grenze des Rheins wird schon bei irgendwelchen Nonnen beschrieben, die in Italien das Ganze vorhergesagt haben. Und also der Rhein spielt eine große Rolle. Da wird erzählt von einer Geschichte, ob die wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, dass Irlmeier quasi eine Deutschlandkarte hingehalten hat und er hat die Augen zu und geht mit der Hand drauf und fährt mit seinem Finger genau dem Rhein entlang, obwohl er ihn nicht sehen kann. Stimmt's, stimmt nicht, keine Ahnung, kann auch eine schöne Geschichte für die Abendzeitung gewesen sein. Es gibt wohl einen, die magische Grenze ist der Rhein und ist es auch nach Richtung Bayern, dort passiert relativ wenig und während du dann, wenn du dich in die westlichen Bereiche begibst, gibt es wohl sehr große Verheerungen und auch in der Tschechoslowakei. Was mir auch nicht genau klar ist, warum das ein Ziel sein sollte, aber bleibt wohl nicht besonders viel übrig von der goldenen Stadt.
Okay, das ist das, was er sagt, ja. Ja. Und er hat ja noch ein paar Ereignisse vorhergesagt, die vorher kommen sollen. Ne? Kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen?
Also das Wichtigste war, wie gesagt, dass es Friedensverhandlungen gibt. Und Friedensverhandlungen, wo auch immer, im Osten von Freilassing ist. Das kann genauso gut irgendwas sein, dass das bei der im Bereich von der Türkei ist, weil da ja viele Friedensverhandlungen auch sein können. Das kann aber auch im Balkanbereich, also das ist ja Balkan, sondern es kann aber auch sein tatsächlich in Bukarest oder Budapest, weil er wohl diese Äußerung mal irgendwann getätigt hat und ein Zeuge das gehört haben will. Stefan Berndt hat mir erzählt, er hätte den selbst interviewt. Der hätte sich aber nicht erinnert, ob es Budapest oder Bukarest wäre, wo diese Verhandlungen wären. Er sagt, auf der anderen Seite muss man sagen, er hatte ihn selbst besucht und er sagt, naja, er war schon ein bisschen sehr betagt und er weiß jetzt auch nicht, aber das ist wirklich alles hundertprozentig so. Aber er sagt nur, okay, er hat es mir erzählt. Aber er kann sie selbst nicht zuordnen, wie glaubhaft er das jetzt einstuft. Und was das Einzige, was halt fehlt, ist, wie gesagt, dieser Mord an diesen Hochgestellten und die Aussage, dass es vorher Revolutionen gibt, auch in Deutschland, wo sich dann auch teilweise das Militär mit den Bürgern zusammenschließt. Sowas ist denkbar. Ein anderer Hellseher oder ein anderes Buch, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Also es ist jemand, der genauso wie der Stefan Berndt Leute gesammelt hat, die solche Prophezeiungen gemacht haben. Und der hat gesagt, die Nationalsozialisten erheben sich zusammen mit den Sozialisten und kämpfen quasi gegen die Deutschen. Nun muss man das Ganze folgendermaßen sehen. Dazu müsste man meine Bücher über deutsche Geschichte gelesen haben, weil die Nationalsozialisten und Sozialisten könnten, da das beides Sozialisten sind oder auch Marxisten sind, könnte das genauso gut sein, dass es irgendwo etwas gibt, wo über Antifa oder Ähnliches irgendwelche größeren Proteste kommen. Das wäre sicherlich aus Sicht dieser Seher da subsumiert worden. Die haben hier nicht von Russen gesprochen, sondern die haben als Auslöser für diese Revolution in Deutschland Nationalsozialisten und Marxisten genannt. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz spannende Konstellation, weil du fragst dich, wo kommen die her? Und also das sind sicherlich Sachen, wo man nicht weiß, aber dass es Revolutionen geben soll in Italien, Frankreich. Frankreich gab es schon mehr als genug, meiner Meinung nach. Den würde ich einen Haken hinten dran machen. Wenn ich mir die Bilder von diesen Ausschreitungen in den letzten Monaten angeschaut habe, dann könnte man das durchaus als sehr die Stadt brennen sehen. Italien habe ich selbst nicht genug verfolgt. Ich weiß nicht, ob es da entsprechende Ausschreitungen gab. Deutschland sicherlich im Moment nicht. Also wenn es in Deutschland zu auch nur partiell bürgerkriegsähnlichen Szenarien käme, dazu würde ja eine Stadt reichen, sowas muss ja nicht flächendeckend sein, weil der sieht ja auch nur ein Bild, dann würde ich mir Gedanken machen, weil da beschreibt er, dass es kurz danach losgeht. Und er sagt auch, dass sie quasi nicht in der Lage sind, sich vernünftig zu verteidigen, weil halt Militär und Ähnliches kaputt ist. Und da muss man auch sagen, okay, das muss also jetzt in diesem Zeitraum sein. Weil da jetzt alles in Aufrüstung gesteckt wird und Ähnliches, musst du davon ausgehen, wenn das Ganze in 5 bis 10 Jahren ist, Und dann müsste ja schon irgendein Konflikt gewesen sein. Dann müsste ja eigentlich das Militär wieder fit sein. Dann müssten die ja auch genug Mannstärke haben und ähnliches. Und das ist wohl in diesen Prophezeiungen noch nicht der Fall.
Okay, ja. Und was ja auch interessant ist, du hast dich ja auch damit beschäftigt, wenn sowas eintreten würde oder überhaupt ein Notfall, Katastrophenfall oder ähnliches, hast ja auch persönliche Erfahrungen, wie man sich persönlich vorbereiten bzw. schützen kann. Was sind denn so die Highlights in Anführungsstrichen aus deinem Buch, was du darüber geschrieben hast?
Es ist wichtig, sich erstmal die wenigsten Leute beschäftigen sich damit, weil sie zwar sehen, dass wir in einer bedrohlichen Situation sind, aber sich immer denken, es wird schon nichts passieren. So bin ich nicht erzogen worden. Das heißt, wir kommen aus einer Familie, meine Geschwister und ich, die mehrfach fliehen mussten, die auch aus den Ostgebieten ursprünglich kamen. Und bei uns zu Hause im Keller sah es immer aus wie in einem Warenlager von der, keine Ahnung, also von irgendeinem Mega-Prepper. Wir hatten kistenweise Schokolade, wir hatten kistenweise Alkohol und Zigaretten, weil mein Opa gesagt hat, das sind Sachen, die auf dem Schwarzmarkt einen sehr hohen Wert haben und nur durch solche Sachen hat er quasi das damals geschafft, seine Familie durchzukriegen. Und das war quasi ein In- und Out, First-In-First-Out-System so ungefähr. Das heißt, du hattest auf jeder Kiste genau das Ablaufdatum, diese Kisten waren hermetisch verschlossen und du hattest einen Keller. Damit hätten wir locker ein halbes Jahr oder länger problemlos leben können. Da gab es alles. Und basierend auf dem war außerdem so, dass schon mein Vater bei Pfadfindern war und ich war bei Pfadfindern und mein Bruder und meine Schwester und wir haben dort dann später auch als Pfadfinder Gruppenführer gearbeitet und haben natürlich auch Überlebenstraining gemacht für Wölflinge, für Jungpfadfinder und ähnliches und wie man sich orientiert und sonstiges. Das heißt, du weißt, was wichtig ist, du weißt, was kritisch ist und das sind etwas, was die meisten Menschen, wage ich jetzt einfach mal in den Raum zu stellen, nicht wissen, weil sie sind gewohnt, dass, wenn sie was zu trinken haben wollen, dass sie um die Ecke in den Supermarkt gehen und kaufen sich was. Und sie sind nicht gewohnt, dass der Strom ausfällt und sie sind nicht gewohnt, dass sie mal ein Feuer machen müssen und sie haben schon gar keinen Schlafsack oder ähnliches oder Isomatte, weil das sind Sachen, mit denen sie sich nie beschäftigt haben.
Ich habe ja alle im Kriegs ganz kurz, ich unterbreche dich mal ganz kurz, ich habe eine kurze Geschichte dazu. Wir haben das ja einmal in Portugal erlebt, dass einen Tag lang der Strom weg war. Und das war interessant, also weil innerhalb eines Tages waren die Supermärkte teilweise leer und es gab auch keinen Sprit mehr. Ne? Das heißt, ein Tag hat ausgereicht, dass du kein Trinkwasser mehr bekommen hast und dass du kein Klopapier mehr bekommen hast. Also die wichtigsten Sachen, keine Getränke mehr. Und das war nur ein Tag und auch nicht mal ein ganzer Tag. Und es wurde dann zum Glück abends, ne, kam der Strom dann langsam zurück. Aber da hat man schon mal gesehen, was passiert. Wenn das jetzt irgendwie nur ein paar Tage länger gegangen wäre, wäre es schon eine Katastrophe geworden.
Genau, soweit zum Thema Solidarität unter den Menschen. Aber die Leute haben auch keine Vorratshaltung. Die Leute haben auch teilweise keine Ahnung, was sie dann machen, wenn quasi ihr Herd und ihre Mikrowelle ausfällt. Dann sind sie aufgeschmissen und dann stellen sie fest, dass sie zu Hause irgendwo eine Kiste Klausthaler rumstehen haben, aber sonst haben sie nichts zu trinken. Und dann drehen sie den Wasserhahn aus und glauben, dann trinke ich halt aus dem Wasserhahn, da läuft aber auch nichts. Und dann merkst du auf einmal sehr schnell, dass du innerhalb von spätestens 3 Tagen verdurstet bist. Und dass du einfach untergreifend Vorräte brauchst, mit denen du irgendwo auch Handwerkszeug zur Hand hast, damit du dir helfen kannst. Also möglicherweise, wenn es so eine Situation gäbe, dann gibt es die Leute, die fliehen können und die Leute, die fliehen müssen. Und die Leute, die fliehen können, haben einen strategischen Vorteil. Dann ist es ziemlich einfach. Du kannst dir einen Rucksack zu Hause hinstellen, einen sogenannten Bug-Out-Bag. Und mit diesem Bug-Out-Bag kannst du dann, wenn du das Richtige drin hast, dich losmachen. Und noch besser ist dann, du hast dir schon zu Zeiten, wo alles prima ist, überlebt, auf welche Art und Weise gehe ich jetzt hier raus, wo nicht jeder rausgeht. Also sagen wir mal, da ist quasi so ein Bürgerkrieg in Richtung von deiner Stadt oder was auch immer, oder der böse Russe, ist ja völlig egal. Dann gehen alle neben dieselbe Straße und stehen im selben Stau. Und dann hast du einen strategischen Vorteil, wenn du im Zweifelsfall ein Fahrrad hast und wenn du einen Weg hast, der nächste Weg, der dich zum nächsten Wald führt oder ähnliches. Und wenn du dann noch weißt, wo du die ersten 5 Flaschen Wasser versteckt hast, dann hast du schon mal nicht das Problem, dass du 5 Flaschen Wasser tragen musst. Das heißt, du könntest deine Freizeit sinnvoll nutzen, indem du für dich selbst Caches anlegst und indem du für dich selbst guckst, wo sind Stellen, wo ich unterkommen kann und ähnliches. Und du solltest vielleicht auch wissen, was tut man in so einen Rucksack rein? Was ist eigentlich ein Speedkocher? Kennt das jemand? Nun, die kriegst du nicht mehr bei Amazon, wenn der Krisenfall da ist. Vorher kriegst du die. Dann hast du eine quasi komplette portable Feuerstelle, die du mit extrem geringem Aufwand auch jederzeit angezündet kriegst und auch keine Probleme mit Nässe hast. Also solche Kleinigkeiten, die du als Pfadfinder kennst, versuche ich in irgendeiner Weise den Menschen weiterzugeben, damit sie eine Chance haben, das zu schaffen und auch klar zu machen, welche Prioritäten gibt es eigentlich. Das erste ist nun mal ganz klar Nahrung, das zweite ist, ist Wasser, das zweite ist Nahrung. Und das war auch einer der Gründe, weil ich zu dem Buch überhaupt gekommen bin. Vor ungefähr einem Jahr hat mich die Firma Alnatura, mit denen ich Nahrungsergänzungsmittel immer gemacht hatte, die haben immer für mich quasi, wenn ich eine Idee hatte, was gesagt, okay, setzen wir um. Und in dem Fall haben die mich gefragt, pass mal auf, irgendwie wird die Sache hier unentspannt. Wir haben auch Freunde in Russland, die sind auch nicht ganz entspannt. Es gibt irgendwie kein tragbares Zeug, was dir für eine Woche oder sowas dein Überleben sichert in Form von Nahrung. Und das war dann etwas, was ich für die entwickelt habe, was über ein Jahr gedauert hat und einen Haufen Geld, das quasi in Pulverform zu kriegen. Aber jetzt haben wir quasi was gebastelt, wo du mit 300 Gramm pro Tag komplett ausgestattet bist. Das kannst du natürlich bequem im Rucksack tragen. Dann brauchst du nur noch irgendwo deine Wasserverstecke und dann kannst du mit deiner Wochenration problemlos spazieren gehen. Also etwas, was du hoffentlich niemals nimmst, was du niemals brauchst und was einfach da ist. Und dieser Rucksack gepackt mit einem Schlafsack, mit Rettungsdecken drin, mit Paracord drin, mit Gaffertape drin, mit solchen Sachen, die du halt nutzen kannst, zum Beispiel für eine Wundversorgung. Gaffertape ist perfekt. Ja, wenn du dich geschnitten hast, dann kleb mal Gaffertape drauf, fertig, hält. Ja, funktioniert wunderbar und kannst aber auch normales Tesafilm nehmen. Ist teilweise viel besser und du bist vor allen Dingen sofort auch, die Wunde ist dicht verschlossen. Ja, kannst auswaschen mit Wasser, machst dein Gaffertape drauf und du bist weiter handlungsfähig und dann blutet auch nichts nach und es tut auch sofort nicht mehr weh, weil die Wundränder zusammenkommen. Und solche Tricks habe ich hier gesammelt, aber immer vor dem Hintergrund nicht Panik zu machen, sondern das Gegenteil, aber auch zu leben, okay, das könnte der Ernstfall sein. Und was mache ich denn im Ernstfall? Wie baue ich eigentlich wieder auf? Wen brauche ich eigentlich? Soll ich das alleine machen? Soll ich alleine losziehen? Oder suche ich mir vielleicht vorher Leute, die ähnlich ticken wie ich und mit denen ich quasi von vornherein sage, ja, den kann ich brauchen, der ist Handwerker, der weiß, wie rum man einen Hammer hält. Und es nützt ja nichts, wenn jetzt lauter Philosophen zusammen unterwegs sind. Du brauchst ja auch irgendjemanden, der irgendwo was tun kann. Mhm. Und das ist so die Idee hinter dem Buch, erhältlich unter anderem bei Amazon. Da geht es am schnellsten. Kriegt er als E-Book gebunden oder Taschenbuch. Hab das in 3 Tagen auf dem Tisch liegen. Das ist das Buch Überleben.
Ja, super spannend. Und wichtig, ich bin ja auch ein Prepper, also weil es einfach Sinn macht. Ne? Ich hatte eh schon sehr starke Vorratshaltungen und sowas gemacht, aber ich habe danach nochmal, nachdem dieser Vorfall war, ist mir noch aufgefallen, was mir noch gefehlt hat. Das habe ich mir dann auch noch besorgt. Gibt es denn noch was, was du noch wichtig findest, was du unseren Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben möchtest?
Ja, ich wollte auch noch neugierig machen auf ein anderes Buch von mir. Und zwar heißt das Buch der Versöhnung. Und das ist ein Buch, was mir sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass schon weit bevor wir in die heutige Zeit gekommen ist, war es so, dass Menschen, die, ich nenne es einfach mal spirituell, diejenigen, die so aufgewacht sind, da ist es eigentlich ziemlich egal, ob du am Ende an Naturgewalten glaubst oder ob du jetzt an Gott glaubst oder an Allah oder wen auch immer, dass wir eigentlich alle eine ziemlich große gemeinsame Basis haben. Und alle Weltreligionen und Philosophien haben eine gemeinsame Basis. Das wurde aber irgendwann für Mächtige gefährlich und dann haben sie angefangen mit Teile und Herrsche diese Religionen gegeneinander zu hetzen. Und ich habe ein Buch gemacht, wo ich versucht habe, mich völlig wertfrei mit dem Islam, mit dem Judentum, mit dem Christentum, mit dem Buddhismus, mit den hermetischen Gesetzen und mit den gesamten gnostischen Schriften auseinanderzusetzen, um mal die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und auch an ein paar Beispielen zu zeigen, wie sehr diese Schriften verfälscht werden, um Menschen aufzuhetzen. Kennst zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel aus dem Islam. Jeder kennt das, tötet die Ungläubigen. Mhm. Ja, aber keiner weiß, was in der Sure vorher und hinterher gerne gestanden hat. In der Sure vorher steht nämlich drin, dass das sich an die Leute richtet, die mehrfach Verträge mit dir gebrochen haben. Und in der Sure danach steht, wenn dich einer von diesen Ungläubigen aber um deine Hilfe bittet und deinen Schutz braucht, dann gib sie ihm und kümmere dich um dich. Kümmere dich um ihn. Damit klingt diese Sure auf einmal ganz anders, weil sie ist aus dem Zusammenhang gerissen. Es wäre so ähnlich, als wenn man bei Jesus, ich glaube, aus der Bergpredigt rausnimmt, dass man sagt, es steht geschrieben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, wenn du das Zitat an der Stelle beendest, dann wird man sagen, es ist ein ganz schöner Kriegstreiber, unser lieber Jesus. Dahinter steht aber, wenn dir einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke ein. Ich aber sage euch, das macht wiederum ein ganz anderes Bild. Und solche Beispiele habe ich da mal rausgesucht, auch Sachen, die benutzt werden, dass Christen glauben, sie müssten der Obrigkeit gehorchen. Römer 13 ist das. Da heißt es, dann soll man dem Kaiser Steuern bezahlen. Das ist, wenn man sich die Originalübersetzung holt, also wenn man das nochmal neu übersetzen lässt aus dem Altgriechischen, dann steht da drin, der Kaiser hat im Prinzip keinerlei Recht am Menschen, sondern dem Kaiser gehört nur sein Altmetall und das kann er eigentlich behalten. Also so rum wird ein Schuh draus. Jesus hat nicht gezahlt. Zahlt mal brav eure Steuern und ansonsten geht zur Kirche. Hat er nicht gesagt, Jesus wäre auch sicherlich so, dass er die Kirche nicht gutheißen würde, sondern er hatte eine ziemlich differenzierte Einstellung dazu gehabt, was das angeht. Und sowas macht eigentlich Spaß. Also wenn man diese größten Missverständnisse unter den Religionen nimmt und gegenüberstellt und dann mit der Hoffnung, dass Menschen aufeinander neugierig werden und anfangen, sich zu verstehen, dann verlieren nämlich die Mächtigen ihr Spiel. Dann sind wir nämlich, haben wir auf einmal eine Riesenmenge an Verbündeten, wenn wir begreifen, dass der gläubige, echte Muslim keineswegs irgendwas gegen Christen hat. Das steht übrigens im Koran drin. Also die Juden und die Christen sind durchaus willkommen da, weil das sind genauso Erleuchtete wie die anderen. Also all das weiß kein Aas. Und das habe ich versucht, ein bisschen zusammenzufassen, damit man diese Spaltung überwindet. Weil wenn das gelingen würde, hättest du keinen Hebel mehr.
Ja, richtig, richtig. Sehr schön. Vielen Dank, lieber Bodo.
Aber sehr gerne.
Die Bücher unter diesem Beitrag. Ihr Lieben, teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen und unterstützt damit meine kostenlose Aufklärungsarbeit und helft uns damit beim Wachsen. Und ja, lieber Bodo, danke.
Und gerne, jederzeit wieder.
Ja, machen wir gerne. Und alles Liebe. Bis bald.
Ja, auch. Gott schütze dich.
Ciao.
Und euch.
Danke.